Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 198 vom 24. Juni 2026. Wie immer direkt aus der digitalen Bodenprofigruppe. Und Katrin, ganz ehrlich, ich kann hier nicht so tun, als wäre alles in Ordnung und ganz normal anmoderieren. Es ist einfach, hallo erstmal Katrin, sorry, bevor ich loslege.
Hallo, ihr merkt schon, Christoph ist heute im Stress, er redet ganz schnell.
Ja, und ich will auch erzählen, warum das so ist, weil ich momentan wirklich in meinem Leben beeinträchtigt werde. Weil Dinge an mich rangetragen werden, die ich nicht wissen will. So, das ist eine Informationsflut, eine Geräuschflut, es ist einfach eine Kulisse. Und du hast ja zu mir mal gesagt, ich soll mehr über meine Gefühle reden. Das möchte ich jetzt hiermit tun, ganz offiziell. Und ich muss dir sagen, diese Fußball-Weltmeisterschaft, die dringt einfach in einer ungehörigen Weise in mein Leben ein. Das, ja, ich weiß nicht, was soll das? Jetzt spielen da eben Herren irgendwo auf der Welt. Man hat mir gesagt, in den USA irgendwo Fußball. Was hat das mit mir zu tun? Ich bin doch überhaupt kein Fußballfan. Warum muss ich denn nachts gröhende Leute auf Balkonen hören und irgendwelche Public Viewings, die hier die ganze Innenstadt absperren, kannst nirgendwo mehr hinfahren? Es ist einfach ganz schlimm für mich persönlich. Ich freue mich immer, wenn Leute Fußball gerne gucken und da Freude dran haben und so. Ich habe es nicht und so. Und jetzt habe ich das rausgelassen, Katrin. Und ich muss es auch akzeptieren, dass ja hier quasi dieser Podcast mein Rückzugsort ist, an den ich mich einfach auch mal begeben kann und sagen kann, okay, ich schalte jetzt ganz bewusst von diesen Dingen des Alltags ab, die mich alltäglich belasten und bedrücken. In dem Fall halt wirklich das Thema Fußball. Und kann mich jetzt in deine fähigen Arme begeben, um eben was über Böden zu lernen, Katrin. Ich habe mich jetzt ausgekotzt und ich komme jetzt langsam runter in diese Folge, die du vorbereitet hast und mir irgendwas über Böden erklärst. Okay?
Oh weia. Ihr werdet jetzt gleich einen waschechten Wutausbruch von Christoph erleben. Ich denke, er hat schon mal kurz den Titel sich der Folge angeschaut und dachte sich so, scheiße, nee. Es gibt keinen Zufluchtsort mehr. Die dieswöchige Folge heißt Anpfiff für den Boden. Was denkst du? Nee. Um was geht's da, Christoph?
Scheiße! Handball.
Schön wär's. Leider nicht.
Nee. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Das kann doch nicht dein Ernst sein jetzt.
Also, ich möchte mich hier auch mal erklären. Ich bin jetzt auch kein riesen Fußballfan. Anpfiff heißt leider Fußball, ja. Aber die ganze Welt oder zumindest ein Großteil der Welt beschäftigt sich ja gerade mit Fußball. Und dann dachte ich mir, das können wir jetzt auch nicht am Zollcast vorbeiziehen lassen, sondern wir sollten uns auch mal die wissenschaftliche Komponente des Ganzen anschauen. Ihr hört Christoph schon fluchen.
Entschuldigung. Ich hab vergessen, mich zu muten. Ja, nee, ist doch schön, tolles Thema. Ich freue mich. Es beschäftigt ja auch die Welt.
Ich dachte mir so, über was soll ich denn jetzt reden? Ich hatte keinen wissenschaftlichen Artikel gerade im Kopf, der mir so unter den Nägeln gebrannt hat und dachte mir, was geht gerade so ab in der Welt? Und dachte mir, Fußball-WM, das ist doch das Thema. Vielleicht kriegen wir da auch noch ein paar Fußballfans, die jetzt die ZuhörerInnen werden zukünftig.
Ja, das ist schön und das ist auch ein kreativer Titel. Anpfiff für den Boden. Ja, ich freue mich, Katrin.
Ja, das kriegen wir schon hin, Christoph. Das ist auch gar nicht mal so uninteressant. Weil was kann man sich natürlich anschauen, was auch irgendwie einen Bezug zum Zollcast hat? Was denkst du, Christoph?
Ein Bezug zum Zollcast? Zum Beispiel die Unternehmen, die regelmäßig solche Events sponsern, wie Nestlé, die in Afrika in großem Stil Wasser abpumpen und privatisieren. Sowas kann man sich angucken.
Auf jeden Fall. Das ist gute Grundlage für eine andere Zollcast-Folge. Was ist denn noch unmittelbarer damit verknüpft?
Na gut, ich komme mal aus dem Rage-Mode raus. Ja, natürlich der Fußballplatz, würde ich sagen. Der Bulls-Platz, der bei mir, das ist tatsächlich eine Form von Fußball, die ich ja noch akzeptiere, ne? Bulls-Plätze oder Kreisliga zum Beispiel, wo man einfach sagt, okay, da spielen Leute noch ehrlich Fußball, da gibt's aufgeschürfte Knie hinterher und keine großen Transfers und so ein Zeug, ne, sondern das ist einfach Fußball um des Spaßes willen, ne? Und diese Fußballplätze haben auch immer ein ganz eigenes Aussehen, einen eigenen Charme und so. Deswegen denke ich mal, es wird definitiv was mit Fußballplätzen zu tun haben, was du mir hier präsentierst.
Auf jeden Fall. Und zwar nicht der lokale Fußballplatz um die Ecke, sondern natürlich die Rasenplätze, die auch jetzt bespielt werden während der Fußball-WM. Und es ist eigentlich ganz, ich wollte sagen interessant, man kann auch sagen amüsant. Es gibt in den USA mehrere Forschungsinstitute, die sich mit dem Thema Rasenforschung wirklich im Detail beschäftigen. Viele belächeln ja schon die BodenwissenschaftlerInnen, aber es gibt natürlich auch noch andere Sparten, die, finde ich, noch amüsanter sind. Und da gibt es wirklich passionierte Wissenschaftler, vor allem Wissenschaftler. Also es gibt zwei Profs, die ich gefunden habe, die sich mit dem Thema Rasenforschung im Detail auseinandersetzen. Der eine, das ist so ein bisschen eine Koryphäe, das ist John Trey Rogers. Das ist ein Professor für Rasenforschung. Ja, es ist tatsächlich so. Seit 1988, also schon relativ lange, der hat sich das Feld im wahrsten Sinne des Wortes ziemlich gut da etabliert. Und das ist ein Professor an der Michigan State University am Department für Pflanzen, Boden und mikrobiologische Wissenschaften. Also es ist schon noch an einem ganz relevanten Department angesiedelt, ist halt eine sehr spezialisierte Wissenschaft. Und John Rogers hat tatsächlich den ersten mobilen Naturrasen entwickelt und schon damals bei der Fußball-WM 1994, als sie das letzte Mal in den USA war, mit der FIFA zusammengearbeitet und Rasen gezüchtet. Und bevor jetzt Christoph gleich was Kritisches in den Raum schmeißt, möchte ich noch die zweite Person hier vorstellen im Kontext. Christoph muss schon langsam die Augen schließen. Zweite Person ist John Sorochan. Der ist Professor auch für Rasenwissenschaften. Auf Englisch heißt es übrigens Turf Grass Science an der Uni Tennessee Knoxville. Und das war ein ehemaliger Student von John Rogers. Und die haben halt während der letzten Fußball-WM in den USA zusammengearbeitet. Und John Rogers war ja schon etablierter Wissenschaftler damals. Und John Sorochan dachte sich, wow, das ist ein interessantes Feld. Da werde ich doch auch mal Prof drin. So, Christoph, was hältst du von dem Ganzen? Hättest du erwartet, man kann sich mit Rasenforschung wirklich im Detail beschäftigen?
Ja, tatsächlich. Aber aus einer anderen Perspektive, die kann ich ja nachher noch erläutern, weil wir wollen ja hier immer schließen mit einem positiven Ausblick. Ich kann dem jetzt initial nichts Positives abgewinnen, das für Fußballplätze zu tun, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dadurch, dass Rasen und allgemein diese Graspflanzen wirklich, also wenn man schon mal auf so einer Naturwiese gestanden hat oder auch auf einem tatsächlichen Rasen und so, dann kann man sich vorstellen, dass die halt einzigartige Eigenschaften in den Oberboden bringen. Die Beschaffenheit, ja in dem Fall sicherlich auch die Widerstandsfähigkeit des Oberbodens, hängt entscheidend davon ab, wie dieser Rasen oder diese Wiese tatsächlich gestaltet ist. Von daher, das finde ich an sich schon nicht uninteressant. Und du hast mich jetzt schon ein bisschen angesteckt, muss ich sagen. Ich bin immer noch grummelig, aber du hast mich ein bisschen angefixt, muss ich zugeben.
Was ich ja auch interessant finde, es gibt ja wirklich WissenschaftlerInnen, die sich halt mit Gräsern beschäftigen. Und wenn man mal mit denen ins Feld geht, dann denkt man sich auch, was ist das denn für eine Welt? Weil dann erklären sie dir unterschiedliche Eigenschaften von Gräsern und sagen, oh, das ist das Gras, das ist das Gras. Und ich schaue das an und denke mir, die schauen exakt gleich aus. Wo siehst du da den Unterschied? Dann erklären sie dir das total passioniert. Und du denkst dir, ja, ich weiß nicht, ob ich mich da so reinsteigern kann. Aber es gibt ja unterschiedliche Interessen.
Ja, kleine Geschichte aus dem Paulanergarten. Ich war neulich auch mal mit einer Kollegin unterwegs, die sich auch mega gut mit Pflanzen auskennen. Und ich muss zu meiner Schande, das gehört einfach zu mir dazu, dass ich da nicht gut zurechtkomme. Also ich kann meine Zimmerpflanzen voneinander unterhalten und sicherlich Baumarten sind auch weniger das Problem. Aber sobald es in diese Wiese reingeht und ich soll da den großen Wiesengugelhupf und von dem kleinen Wiesengugelhupf unterscheiden und Canopsum und hast du nicht gesehen, da hakt es bei mir komplett aus. Ja, das habe ich dann irgendwann auch gesagt. Ich sage, pass auf, ich fahre gern das Auto. ich trage auch gern Dinge und so, aber ich bin eine botanische Niete, bin dafür einfach nicht zu gebrauchen. Ja. Aber es ist schön, wenn Leute das können.
Ja, ich meine, es muss ja unterschiedliche Interessen geben und dann ergänzt man sich. Und interessanterweise, die Rasenforschung in den USA, die beschäftigt sich ja nicht nur mit Fußballplätzen, sondern es gibt ja auch sowas Nettes wie Golfplätze. Es gibt andere reichen Sportarten, wo man natürlich auch einen guten Rasen braucht. Ich finde das irgendwie eine ganz interessante Kombination, weil eigentlich beschäftigt sich ja Forschung gerade mit so Bereichen, die meistens nicht so viel Geld bekommen und nicht so viel vor allem Aufmerksamkeit. Und dass es jetzt wirklich an der staatlichen Uni verankert ist, interessant, funktioniert halt wahrscheinlich in den USA. In Deutschland würde das nicht so vonstatten gehen, würde ich sagen. Aber schauen wir uns mal den Prozess genauer an. Also für die diesjährige WM hat die Forschung vor circa 6 Jahren gestartet. Wie man das so kennt aus der regulären Forschung, braucht das ja alles ein bisschen Zeit. Die Forschenden haben mehr als 170 Experimente durchgeführt und die WM von 2026 hat ja die Besonderheit, dass es nicht nur in einem Land stattfindet, sondern es ist ja ein ganzer Kontinent. Es ist ja über Nordamerika verteilt. Das heißt, die Spiele finden auch in Kanada und in Mexiko statt. Insgesamt sind es 16 Fußballstadien und 104 Turniere. Und das sind halt dadurch, dass es ein Kontinent ist und das, also es reicht ja wirklich von relativ weit im Norden zu sehr südlichen Gebieten. Jetzt in Kanada geht es nicht ganz in Norden, dadurch, dass da einfach die Infrastruktur nicht vorhanden ist. Aber es umfasst auf jeden Fall verschiedene Klimazonen, was natürlich Herausforderungen darstellt für den Rasen. Und natürlich gibt es von der FIFA auch bestimmte Vorschriften, an die man sich zu halten hat, wenn man eben Rasen für ein offizielles Spiel der FIFA bereitstellt. Das Wichtigste ist eigentlich, dass der Rasen über 6 Wochen konstante Bedingungen aufweisen muss, dadurch, dass halt die WM 6 Wochen dauert. Ja, jetzt konstante Bedingungen sind halt irgendwie einfacher gesagt als getan. Vor allem, weil es ja auch vergleichbare Bedingungen sein sollen zwischen den Stadien. Und dadurch, dass es halt unterschiedliche Klimazonen sind, muss man viele Parameter individuell anpassen. Eine andere Herausforderung ist auch, dass eben manche Stadien überdacht sind und andere nicht. Das heißt, man muss so ein bisschen das natürliche Licht auch kompensieren. Und dann geht es ja auch darum, wo man eigentlich den Rasen herbekommt. Also es gibt ja auch sogenannte Rasenfarmen, wo der Rasen wirklich gezüchtet wird und dann transportiert wird ins Stadion. Aber es kommt so ein bisschen auf die Infrastruktur der Stadien vor Ort auch an. Also gerade in den USA wird eigentlich in den meisten Stadien, die für die WM jetzt verwendet werden, normalerweise kein Naturrasen angebaut, weil die werden halt überwiegend für American Football verwendet und die nehmen künstlichen Rasen. Dadurch, dass man halt der eine oder die andere hat sich ja schon mal ein American Football Spiel vielleicht angeschaut. Es geht ein bisschen mit mehr Imposanz vielleicht auch so ein bisschen mehr Einfluss und es ist ein bisschen rigider das Spiel. Das heißt, der Rasen musste einiges mehr aushalten beim American Football und deswegen beruft man sich da meistens auf den Kunstrasen. Und um das jetzt umzustrukturieren für die FIFA-WM dieses Jahr, muss man einen sogenannten temporären Naturrasen einbauen. Und das betrifft insgesamt 7 von 11 Stadien in den USA. Das Ding ist nämlich auch, dass das Spielfeld von American Football schmaler ist als das Spielfeld von normalem Fußball. Christoph ist hellauf begeistert. Er denkt sich, wow, diese Details wollte ich schon immer mal erfahren. Ihr solltet mal seinen Blick sehen.
Nee, Moment, das muss ich auflösen. Ich finde das tatsächlich am interessantesten von dem, mich stört das überhaupt nicht, dass man jetzt sagt, so, ich habe halt mein Spielfeld, das ist historisch mal alles festgelegt worden, Dimensionen und so, und ich überlege mir jetzt halt, wie ich diese Sportart so gestalten kann, dass sie halt auch für die Spielerinnen und Spieler gut durchzuführen ist und auch das immer weiter optimieren. Das überhaupt nicht, ja. Und der Sport an sich, das ist schon interessant, ja, und ehrenswert. Aber ich komme nachher nochmal dazu, was ich da möglicherweise für Kritikpunkte habe. Also missdeuten man nicht meinen Gesichtsausdruck. Das ist einfach noch die Schocklähmung dieses Themas allgemein, ne, diese Einkehr ins Thema. Ich höre dir aber gespannt zu, liebe Katrin.
Also ich möchte bitte auch nicht mit Kritikpunkten hinterm Berg halten am Ende, weil wir wissen alle, die FIFA ist auch ein ziemlich korruptes System. Ich finde es nur interessant, sich diese Prozesse mal genauer anzuschauen, um irgendwie auch so ein bisschen zu verstehen, wo eigentlich das ganze Geld hingeht und was alles dahinter steht. Und dann dachte ich mir, okay, kann ich mir das jetzt mal im Detail für einen Podcast anschauen, weil vielleicht interessiert das ja auch noch andere. Gerade diese Infrastruktur in den USA, dadurch, dass man das so eben ein bisschen umbauen muss, von American Football zu normalem Fußball oder dem traditionellen Fußball, stellt es ein paar Herausforderungen dar. Und gerade diese Rollrasenfarmen, die mussten halt auch ein bisschen umrüsten, beziehungsweise wahrscheinlich haben sich auch ein paar neu gegründet, dadurch, dass jetzt einfach der Bedarf da ist. Und interessanterweise, also die längste Transportkette von Rollrasenfarm bis Stadion, die umfasst 2400 Kilometer Transport, was schon echt heftig ist, wo man sich mal vorstellen kann, okay, das alles für vielleicht 5 bis 6 Spiele, vielleicht mal 10 Spiele in dem Stadion. Aber gut, es gibt natürlich auch andere Extreme. Immerhin werden die Stadien nicht neu gebaut. Also es gibt ja immer so Kritikpunkte, die das Ganze nochmal mehr in die Höhe treiben können. So viel erstmal zur Infrastruktur. Wir können uns dann im Nachhinein vielleicht nochmal genauer den Aufbau des Rasens in einem einzelnen Stadion anschauen. Wo ich jetzt ein bisschen genauer hinschauen möchte, sind die unterschiedlichen Grasarten, die verwendet werden, um auch den GraswissenschaftlerInnen ein bisschen Credo hier zu bringen. Also generell gibt es eigentlich 3 Grasarten, die man verwendet in dem Zusammenhang. Es ist ein Gras, das fällt unter die sogenannten Warmzonengräser. Das ist das Hundszahngras auf Deutsch, auf Englisch Bermuda Grass. Das bietet die beste Regeneration nach einer Belastung, vor allem im Fußball. Und das hat die feinste Blattstruktur von den dreien. Insgesamt wurden die dreien vor allem auch ausgewählt im Fußballkontext, weil sie eben generell eine feine Blattstruktur aufweisen. Und dann gibt's 2 Kaltzonengräser. Das ist einmal das Wiesenrispengras, auf Englisch auch das Kentucky Bluegrass. Das ist so ein bisschen in der Mitte von den dreien anzusiedeln. Das ist so, ich glaube, eine konservative Alternative. Und das dritte ist das Perennial Ryegrass, das Weidelgras. Das wächst am schnellsten, ist aber nicht so belastbar wie die anderen. Um also die Haupteigenschaften vor allem halt hinsichtlich des Sports Fußball darzustellen. So, jetzt zum Beispiel ist es so, also ein Stadion in Texas, zum Beispiel in Dallas, da werden auch viele Fußballspiele übertragen, ist ja generell in einer warmen Klimazone, könnte man denken, okay, dann kann man ja das Warmzonengras da anbauen. Ja, generell eigentlich schon, klimatechnisch gesehen. Es ist aber nicht so einfach, weil das Stadion von Dallas ist halt überdacht. Das heißt, das Warmzonengras braucht halt relativ viel Licht, dadurch, dass es halt in wärmeren Klimazonen auch beheimatet ist. Und das kann man nicht so leicht ausgleichen. Klar, es gibt halt so Grow-Lights, wo man das halt künstlich beleuchten kann. Aber tatsächlich ist es wohl relativ schwierig, diese Infrastruktur aufrechtzuerhalten und wirklich das komplett zu kompensieren. Deshalb man sich zum Beispiel in Dallas trotz der Klimazone für ein Kaltzonengras entschieden hat. weil einfach das Stadion zu wenig Licht bietet. Und da ist zum Beispiel das Kaltzungengras aus Colorado angeliefert worden. Also sind schon immense Strecken. Und interessanterweise ist es auch so, dass also diese drei Gräser, die ich jetzt aufgeführt habe, das sind die gleichen Gräser, die damals in Deutschland auch zur WM 2006 verwendet wurden. Also das ist immer so unterschiedliche Kombinationen, kommen wir auch später nochmal ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Aber generell beruft sich, glaube ich, die gesamte Fußballwelt auf diese drei Grasarten. Was ja schon mal ganz interessant ist, dass man das wirklich so einfach runterbrechen kann. So, und jetzt gibt's natürlich, also jetzt habe ich mich halt gefragt, okay, ihr habt jetzt 6 Jahre dran geforscht, was habt ihr da jetzt eigentlich genau angeschaut? Also man kann sich da natürlich viele unterschiedliche Parameter anschauen, nicht nur die Grasarten, aber ich habe mich jetzt mal auf die Grasarten ein bisschen eingeschossen, weil das in den ehesten Bezug zum Soilcast hat. Und jetzt gibt's ein Paper von der einen Doktorandin der Forschungsgruppe. Das hat sich genauer mit der Optimierung der Mischung der Kaltzonengräser beschäftigt. Das Paper, das ist von, ich muss noch mal kurz peeken in den Shownotes, das ist von Jackie Lynn Guevara. Das ist die Doktorandin an der Michigan State University, also die arbeitet mit John Rogers zusammen, aber die Co-AutorInnen, die anderen, die sind auch teilweise an der University of Tennessee Knoxville angesiedelt. Das heißt, John Rogers arbeitet halt generell noch gerne mit seinem ehemaligen Studi John Sorgen zusammen. Das Paper heißt Evaluating Kentucky Bluegrass and Perennial Ryegrass Seeding Ratios for Sod Grown on Plastic Production. Das heißt, es geht so ein bisschen darum, wie man jetzt die Mischung von dem Kentucky Bluegrass und dem Perennial Ryegrass optimieren kann, um sie in Fußballstadien zu verwenden und vor allem auch für den Transport so ein bisschen robuster zu gestalten. Also es geht darum, dass sie von Anfang an auf einer Plastikfolie angebaut werden, auf diesen sogenannten Rasenfarmen, damit man die dann halt gut transportieren kann ins Stadion. Und das Ding ist ja meistens so, wenn es halt unterschiedliche Arten gibt, haben die ja unterschiedliche Vorteile, wie ich schon mal so kurz angeteasert habe. Und die haben sich jetzt halt die beiden Kaltzonengräser angeschaut, weil die generell am robustesten sind, dadurch, dass halt das Warmzonengras viel Licht braucht zum Beispiel, was man nicht so leicht kompensieren kann. Und man kann halt das Warmzonengras auch nicht so leicht mischen mit den Kaltzonengräsern. So, jetzt hat sich die Doktorandin diese Mischung angeschaut. Interessanterweise gab es auch schon Forschung davor, die sich die Optimierung der Mischung angeschaut hat, was immer der Knackpunkt war bei der Forschung davor, dass sie sich halt nicht die Anzahl der Samen am Anfang genauer betrachtet haben und sich darauf berufen haben, sondern eher das Gewicht am Ende, also so das Gewichtsverhältnis der verschiedenen Grasarten. Und die Argumentation der Forschungsgruppe war eben, dass es sinnvoller ist, sich das von Anfang an anzuschauen, die Anzahl der Samen, weil das halt einfach logistisch auch einfacher umsetzbar ist, weil wenn man sich jetzt das Gewicht der unterschiedlichen Samen anschaut, das stellt ja nicht die die Keimungsrate zum Beispiel dar, also weil die Samen halt auch unterschiedlich groß sind. Das heißt, denen ging es praktisch um die Anzahl. Und dann haben sie sich verschiedene Mischungen angeschaut zwischen eben diesen zwei Kaltzonengräsern. Der Knackpunkt ist nämlich, dass das Weidelgras, wie ich schon gesagt habe, das wächst ja am schnellsten, aber ist nicht so belastbar. Das heißt, das Weidelgras keimt halt schon nach wenigen Tagen, also so 3 bis 5 Tage in der Regel. Wohingegen das Wiesenrispengras ist halt belastbarer, aber es keimt nicht so schnell und es wächst halt auch nicht so schnell und es keimt teilweise erst nach 20 Tagen. Und gerade in der Infrastruktur dieser Rasenfarmen ist es eben wichtig, dass man schnell Struktur aufbaut, weil meistens bauen die praktisch den Rasen also auf dieser Plastikschicht an, aber auf also zuerst kommt die Plastikschicht und dann kommt so circa 5 bis 10 Zentimeter Sandschicht wird oben aufgetragen und das Ganze wird halt auf einer 1%igen Neigungsfläche angebaut, dass die ganze Fläche gut entwässern kann. Jetzt ist aber das Ding natürlich, wenn man jetzt nur Wiesenrispengras anbauen würde, das keimt halt erst nach 20 Tagen, wenn man jetzt einen starken Regenfall dazwischen hat oder Wind oder andere Extremwettereinflüsse, dann weht es halt die komplette Fläche weg. Also zumindest die Samen, vielleicht sogar auch den Sand. Das heißt, es geht ein bisschen darum, die Struktur früher aufzubauen und das gerade mit diesem mit dem Weidelgras so ein bisschen kompensieren zu können. So, und jetzt geht es aber natürlich darum, man will ja jetzt auch nicht nur Weidelgras anbauen, dadurch, dass das nicht so robust ist. Und dann war halt Ziel der Forschung, das Verhältnis zu optimieren. Und die haben praktisch die Versuche so simuliert wie auf einer Rasenfarm. Das heißt, sie haben halt, also sie haben eine 2,5 Zentimeter Sandschicht verwendet und das Ganze auf einer Plastikfolie angebaut mit einem 1% Gradienten. Und sie haben es am Anfang mit Phosphor und Stickstoff gedüngt, eine Saatmatte nochmal oben aufgebracht für die ersten 3 Wochen, bis eben alles gekeimt ist. Und nach Keimung haben sie Saatmatte entfernt und dann auch regelmäßig gemäht. Das heißt, sie haben das Gras auf 5 Zentimeter kurz gehalten. Weil es ist auch ganz interessant, das fördert halt die Struktur und dass das Gras halt auch wirklich vertikal wächst. Es ist auch so eine der Anforderungen der FIFA, dass man halt wirklich vertikales Gras haben will und nicht so eine hohe Neigung. Und wenn man das halt immer regelmäßig kürzt, dann fördert das die Struktur des Grases. Sie haben es auch regelmäßig bewässert mit Rasensprengern und das Ganze haben sie 4 Monate wachsen lassen und nach der Aussaat haben sie dann verschiedene Parameter gemessen. Das finde ich halt irgendwie ganz interessant aus irgendwie, also ich mag das zu erfahren, wie Leute an sowas rangehen. Das sind halt so ganz andere Perspektiven. So, also erstmal, der erste Parameter ist relativ intuitiv. Also sie haben sich ja die Rasenbedeckung angeschaut mit digitalen Fotos und einer Bildbearbeitungssoftware, einfach um zu schauen, okay, wie engmaschig sind die Samen ausgekeimt und wie, dadurch, dass es halt feine Gräser sind, wie viel wird bedeckt von der eigentlichen Graspflanze. Dann haben sie sich die Zugkraft angeschaut, weil das halt relativ wichtig ist, wenn man den Rasen auf der einen Fläche anbaut und dann erntet und transportiert, dass man halt die Struktur nicht komplett auflöst, sondern dass es halt diese inhärente Zusammenhalt, dass der weiterhin besteht. Und die Zugkraft haben sie, da haben sie jeweils so ein kleines Stück Rasen ausgestochen und mit einem sogenannten Rasenzieher, den haben sie für die Uni, also für dieses Forschungsexperiment explizit entwickelt und dann ein digitales Kraftmessgerät in Kombination verwendet, um sich wirklich anschauen zu können, wie praktisch der Widerstand der Rasenstücke ist, wenn man es auseinanderzieht. Habe ich mir jetzt noch nie so Gedanken gemacht, dass man das so testen kann, aber interessante Herangehensweise. Dritter Parameter ist die Scherkraft, um einfach vor allem den Einfluss von den SpielerInnen, sage ich mal, leider sind es ja nur Spieler bei der FIFA-WM, aber es gibt ja auch andere Fußballspiele, wo auch andere Geschlechter teilnehmen dürfen. Die Scherkraft zielt vor allem darauf an, so generell die Stabilität, also nicht nur die Zugkräfte, sondern eben auch andere Kräfte, die auf den Rasen einzuwirken, dass man die halbwegs quantitativ beurteilen kann. Da gibt es ein spezielles Scherkräftemessgerät. Das ist eigentlich, da sticht man praktisch in den Rasen rein und dreht so. Also es hat unten so Verankerungen, um so ein bisschen auch die Stollen zu imitieren von den Fußballschuhen. Und der vierte Parameter, also vierter und fünfter, ist dann wieder so eher so botanisch angesiedelt, ist die Zusammensetzung des Rasens. Also da haben sie wirklich kleine Stücke wieder ausgeschnitten und dann, ich schätze, sie haben halt die Wurzeln gewaschen, um den Boden abzutrennen. Und dann haben sie wirklich manuell gezählt, wie viele Pflanzen es von jeder Grasart gibt. Und die Triebdichte haben sie sich dann auch nochmal angeschaut, um einfach so die Dichte der Bepflanzung sich ja genauer nachvollziehen zu können. Zur Scherkraft nochmal an sich. Es geht nämlich weiter. Es gibt nicht nur ein Scherkräftemessgerät, sondern es gibt auch noch so ein ganz eigen entwickeltes Gerät. Ich glaube, das war von University Tennessee, nicht Michigan. Also das Scherkräftemessgerät, was in dem Paper verwendet wurde, ist halt so, ich glaube, das kann man relativ einfach, also ist relativ einfach zugänglich zur Verwendung, aber natürlich je nachdem, wie viele Gelder wirklich in der Forschung bereitstehen, kann man das ja noch auf die Spitze treiben. Und die University of Tennessee hat so eine Testvorrichtung eigens entwickelt zur Belastungsmessung mit verschiedenen Fußballschuhen. Und das war nicht das Department von John Sorogin, sondern das war nochmal ein anderes Department. Das ist das Zentrum für athletische Feldsicherheit. Das kann ich mir schon vorstellen, wenn halt gerade die Rasenforschung auch da angesiedelt ist, dann gibt's ja manchmal so andere Arbeitsgruppen, die dann einhergehen. Die haben den sogenannten Flex-Device entwickelt. Das ist so eine Maschine, die fährt über den Rasen und die hat unten wirklich so eine Halterung, wo man Fußballschuh anbringen kann. Und dann übt sie praktisch verschiedenen Druck aus auf die Rasenfläche, während sie über den Rasen fährt und kann sich auch seitlich bewegen und hoch und runter. Also es ist ganz interessant. Da gibt es nochmal ein separates Paper dazu. Das habe ich euch jetzt aber erspart, weil das wirklich ein bisschen zu weit geht. Es hat nicht mehr so viel mit dem Soulcast zu tun, aber vielleicht interessiert es ja den einen oder die andere. Aber zurück zur Studie. Die Ergebnisse, die sind, finde ich, relativ ernüchternd, würde ich sagen. Also ich finde, man sieht auch bei dem Paper generell, der Fokus ist jetzt nicht so darauf ausgerichtet, um wirklich detailliert die Ergebnisse zu betrachten, schön darzustellen oder vielleicht nochmal ausführlichere statistische Tests durchzuführen, sondern es geht halt schon darum, das Ganze relativ stark runterzubrechen und dann auch wirklich eine Schlussfolgerung ziehen zu können. Christoph, hast du dir die Studie mal angeschaut? Vielleicht können wir der ja ein Dotterweich-Ranking geben für die Graphen.
Ja, sie ist recht kurz, 11 Seiten inklusive Titelseite und Literaturverzeichnis. Das ist in Ordnung. Drüber schaue, es ist knappe Conclusions, muss ich sagen. Das fällt mir als erstes auf. Es finden sich fast auf jeder Seite Graphen, Tabellen, Abbildungen und schöne Fotos auch vom Versuchsaufbau. Ja, die sind schick. Was sieht man da? Kannst du mir das erklären?
Ja, also Christoph meint direkt auf der zweiten Seite, nee, auf der dritten Seite. Die Abbildung 1, da sieht man nochmal 4 Fotos. Also am Anfang wird praktisch das Feld vorbereitet. Da bringen die so eine Tonschicht einfach als Stabilität im Untergrund aus. Und dann wird diese Plastikschicht aufgebracht. Also das ist dann Foto B. Und C wird Sand ausgebracht und dann die Samen verteilt. Und D ist, wenn diese Keimmatte aufgebracht wird, für die ersten 3 Wochen und dann sieht man halt nochmal die Rasensprenger, wie sie das Feld kontinuierlich bewässern. Finde ich ganz interessant, ist jetzt nichts Bahnbrechendes, aber kann man sich halt den Versuch einfach ein bisschen besser vorstellen.
Ja, ja, das ist schön und eigentlich, ich bin jetzt natürlich ein bisschen negativ gebiased durch die Thematik, aber ich will das Paper gar nicht so, von der Darstellung her will ich das gar nicht so schlecht reden, ja. Es hat eine schwache Einleitungsseite, das ist nur Text, macht jetzt keine Lust auf mehr, aber das, was danach kommt, ist doch recht abwechslungsreich gestaltet. Ich glaube, sowohl Tabellen als auch Abbildungen laden dazu ein, sich damit zu beschäftigen und sind auch übersichtlich genug. Also die kriegen schon 0,5 Markus Dotter, weil ich kriegen sie auf jeden Fall.
Ja, das finde ich ganz angemessen.
Anständig, ja.
Also ich finde, die Grafiken sind relativ trivial gehalten, würde ich sagen. Was ja auch nicht unbedingt immer schlecht ist, weil dann kann man das halt gut verstehen. Aber es gibt halt eigentlich nur Säulendiagramme. Und immerhin haben sie überhaupt eine Statistik durchgeführt. Viele Forschenden machen das ja nicht mehr. Also sie haben dann schon die Signifikanzen auch geprüft. Aber ja, also ist ausbaufähig, aber das Wesentliche ist vorhanden. Und das kann ich mir auch vorstellen. Ich meine, die FIFA hat halt das Forschungsprojekt auch gesponsert. Die sitzt einem ja dann auch am Nacken und möchte Ergebnisse sehen und nicht irgendwelche fancy Diagramme oder Grafiken. So, kommen wir mal zu den Ergebnissen. Die sind, also finde ich, tatsächlich ein bisschen ernüchternd, was die rausgefunden haben. Also das Erste ist eben, je höher der Weidelgrasanteil war, desto höher war die Rasenbedeckung. Das wusste man ja im Vorhinein auch schon, also weil das Weidelgras ist ja die Grasart, die am schnellsten wächst. Und gerade über den 4-Monate-Zeitraum gleicht sich das auch noch nicht aus mit dem Wiesenrispengras. Also das ist jetzt eigentlich eher so ein Ergebnis, das bestätigt halt den Kenntnisstand, den man schon hatte davor. Was ja auch nicht schlecht ist, dann weiß man immerhin, dass das eigentlich kohärent ist mit den anderen Ergebnissen. Dann zur Zugkraft. Da ist es so, dass also die Experimente, die wurden über 2 Jahre hinweg durchgeführt, also jeweils über den 4-Monate-Zeitraum. Und tatsächlich das erste Jahr, das gibt gar keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich der Zugkraft auf. Also diese unterschiedlichen Variationen an Weidelgras und Wiesenrispengras machen eigentlich, also wirken sich gar nicht auf die Zugkraft aus, wo ich mir denke, ja, interessant, eigentlich war das ja das Ziel der Forschung, aber okay. Das zweite Jahr bietet dann, also das zeigt dann signifikante Unterschiede. Und da ist es so, dass halt die beste Mischung hinsichtlich der Zugkraft, also die bietet die meiste Stabilität, ist die Mischung, die 16% Weidelgras aufweist, also immer hinsichtlich der Anzahl der Samen. Und schauen wir uns mal die Scherkraft an. Da gibt es leider gar keine signifikanten Unterschiede, auch nicht innerhalb der Jahre. Das heißt, die Stabilität der Rasenoberfläche wird eigentlich nicht beeinflusst durch den Weidelgrasanteil. Was ich schon überraschend fand, weil ich dachte, okay, gerade, also ich meine, diese Transportfähigkeit der Rasenflächen ist ja das eine, was die Zugkraft abbildet, aber die Scherkraft ist ja eigentlich auch das Wichtigere fast mit. Das heißt halt, wie stabil der Rasen ist hinsichtlich eines Fußballspiels. Aber okay, wahrscheinlich ist halt die Grundstabilität gegeben und das Weidelgras macht jetzt nicht mehr so viel aus. Und ja, die Zusammensetzung des Rasens, das ist tatsächlich so, dadurch, dass das wieder nur ein 4-Monate-Zeitraum ist, die verschiebt sich hin zum Verhältnis der Weidelgraspflanzen. Das heißt, es sind teilweise, glaube ich, bis zu 40% Weidelgraspflanzen, obwohl eigentlich also bei einem Verhältnis von 16% Samenanzahl an Weidelgras verschiebt sich das Wachstumsverhältnis auf bis zu 40%, dadurch, dass halt einfach Weidelgras schneller wächst. Und die Hypothese ist hier so ein bisschen, dass wenn man sich das jetzt über einen zweijährigen Zeitraum anschauen würde, dass sich das besser ausgleicht und dann das Wiesenrispengras übernimmt. Konnten sie halt jetzt in dem Versuchszeitraum nicht genauer betrachten. Und ja, das Gleiche ist eigentlich die Rasenbedeckung auch. Also das Weidelgras zeigt halt die höchste Rasenbedeckung. Was da aber noch wichtig ist, dass halt das Weidelgras insgesamt ein gutes primäres Wurzelsystem bildet, dadurch, dass es einfach schnell keimt. Aber langfristig ist die Wurzelentwicklung limitierter. Das heißt, weil man könnte ja auch so rangehen, okay, wenn das Weidelgras eine bessere Zugkraft hat als das Wiesenrispengras, kann man ja eigentlich auch einfach nur Weidelgras verwenden. Problem ist aber dadurch, dass halt langfristig die Wurzelentwicklung nicht so gut ist, ist die Stabilität auf lange Sicht nicht so gegeben. Auch wenn jetzt das hinsichtlich der Scherkraft in dem Versuch nicht so richtig wiedergespiegelt wurde, aber kann man sich ja eigentlich auch vorstellen, gerade wenn der Anteil an Graspflanzen sich hin zum Weidelgras verschiebt, dass die Ergebnisse halt ein bisschen verzerrt sind. Das heißt, es ist immer noch der Favorit, eigentlich das Wiesenrispengras, dadurch, dass das auf lange Sicht einfach ein besseres Wurzelwachstum aufweist. Es braucht halt einfach nur lange, um zu keimen. Und die allgemeine Schlussfolgerung ist eben diese Mischung von 16% Weidelgras mit Rest Wiesenrispengras zu verwenden. Dadurch, dass man halt gerade am Anfang dann den Vorteil hat, dass das Weidelgras schnell keimt, Struktur bildet, verhindert, dass Erosion stattfindet, der Boden und die Samen ausgewaschen werden. Und dann, wenn man das gerade halt über 1 oder 2 Jahre so anbaut, dass dann auf längere Sicht das Wurzelwachstum, das Sekundäre vom Wiesenrispengras übernommen wird und dann die Struktur längerfristig fördert. So, das jetzt so viel zu Weidelgras und Wiesenrispengras. Mittlerweile habe ich es auch so drauf, dass ich gar nicht mehr spicken muss. Ich bin jetzt auch schon unter die Gras-Nerds gegangen.
Ja, aber Katrin, was ist denn mit dem Hundszahngras?
Ja, das Hundszahngras, Christoph hat sich das im Vorhinein schon angeschaut, um das jetzt wirklich so salopp sagen zu können. Das Hundszahngras ist ja ein Warmzonengras und das kann man halt nicht so gut mit den Kaltzonengräsern kombinieren. Das heißt, das Hundszahngras, ja, das hatte ich doch vorhin schon gesagt, Christoph, hast du nicht zugehört?
Wie konnte mir das passieren? Aber übers Knaulgras haben wir zum Beispiel noch gar nicht gesprochen. An der Stelle, ne?
Nee, das Knaulgras, das ist nicht so der Top-Renner unter den Fußballgräsern. so viel mal zu den Gräsern. Um die Sache mal rund zu gestalten, ich bin jetzt ein bisschen in das Paper eingestiegen. Ich wollte noch mal ein bisschen rauszoomen und genauer anschauen, wie das jetzt in einem Stadion konkret aussieht. Man kann ja mal die politische Korruption kurz verdrängen der FIFA. Ich finde es einfach wirklich interessant, wie sowas umgesetzt wird und vor allem, wie gesagt, wie viel Zeit und Geld man in sowas investieren kann. Weil klar, es fließen halt die Gelder rein, dann will ich es immerhin halbwegs nachvollziehen können. Ob ich das dann wirklich so unterschreiben würde, ist eine andere Sache und fördern möchte, aber immerhin kann man es dann nachvollziehen. Das ist ganz interessant dargestellt. Tatsächlich auf beiden Unis auf der Webseite kann man sich den Aufbau von Stadien im Detail anschauen. Ich habe das auch in den Shownotes verlinkt. Ich stelle mir das halt, also insgesamt haben die eine sehr gute Öffentlichkeitsarbeit, was total Sinn macht, weil halt einfach viel Geld von der FIFA bereitgestellt wird. Und ich finde es eigentlich ganz interessant, dass gerade auch der FIFA-Leitfaden für Rasenflächen im Fußball öffentlich zugänglich ist. Aber macht ja auch Sinn, die FIFA hat ja auch keine Konkurrenz. Die FIFA beauftragt halt jemanden, der das so bewerkstelligen soll, wie sie sich das vorstellen. Und dadurch, dass die FIFA keine Konkurrenz hat, gibt es ja auch viel Raum zur Korruption. Aber so viel dazu. Schauen wir uns mal den Aufbau an. Generell ist es so, dass halt eigentlich die FIFA sagt, dass der optimale Rasen der Rasen ist, den man gar nicht bemerkt während des Spiels. Weil der soll ja eine untergeordnete Rolle spielen. Es soll halt einfach alles funktionieren. Die Vergleichbarkeit der Stadien muss eben sichergestellt sein. Und um diese Vergleichbarkeit sicherzustellen, braucht man halt angemessene Vorrichtungen, die das Wachstum kontinuierlich bewerkstelligen. Also es gibt dann eben Bewässerungsvorrichtungen, Belichtungsvorrichtungen, es gibt auch Belüftungssysteme, die eben eingebaut werden. Das kann man sich auf der einen Webseite auch ganz gut anschauen. Das hatte ich auch in den, habe ich auch in den Shownotes verlinkt, wie das erstmal aussieht, wie man Rasen verlegt und dann wie der gepflegt wird. Also es gibt halt so richtig große Wachstumsbeleuchtung, also diese Grow Lights, die dann wirklich nach jedem Spiel aufs Feld geschoben werden, wo dann halt der Rasen künstlich beleuchtet wird, gerade bei überdachten Stadien, um halt einfach das Wachstum kontinuierlich zu bewerkstelligen. Ganz wichtig ist auch, dass der Rasen regelmäßig gemäht wird, wie ich schon mal vorhin angesprochen habe, und da gibt es natürlich auch verschiedene Schnitthöhen, an die man sich halten muss. Und das kommt natürlich auch auf die Grasart an, weil die natürlich eine unterschiedliche Dichte haben. Die Triebe sind ja unterschiedlich ausgeprägt. Und dann kommt ja auch die Mischung hinzu, die ja auch nochmal unterschiedliche Ausprägungen hat. Das heißt, die Kaltzonengräser, die sollen laut FIFA auf 20 bis 24 Millimeter geschnitten werden. Und das Warmzonengras, das Hundszahngras, soll auf 15 bis 17 Millimeter geschnitten werden. Weil, vor allem beim Hundszahngras, interessanter Fact, falls man das irgendwann mal bei einem Trivia brauchen könnte, das Hundszahngras wird nämlich sonst zu klebrig, wenn es zu hoch ist. Das heißt, es muss ein bisschen kürzer geschnitten werden als die Kaltzonengräser. Also in der Regel werden eigentlich die Rasenflächen nach jedem Spiel auch gemäht, um halt einfach diese Schnitthöhe bewerkstelligen zu können. Und um gerade Bewässerung, aber auch Entwässerung und Belüftung bewerkstelligen zu können, sind die Rasenschichten ist dann praktisch ein Geoflies unten angebracht und dann halt verschiedene Verrohrungen.
Wir haben auch schon mal eine Folge zugemacht, Zollcast Folge 101, Drain It Like Beckham, wo Julian sich genau mit dieser Entwässerung beschäftigt hat.
Sehr gut, Christoph. Ich habe mich nämlich ein bisschen gefragt, ob es im Zollcast schon mal eine ähnliche Folge gab, aber dafür gibt es ja Christoph, der den Überblick hat. Sehr gut.
Das passt überall dabei, ja. Das ist Vlies, Geotextil, hast du gesagt. Was kommt dann? Fass es gerne nochmal zusammen.
Ja, also es gibt generell zwei Aufbauten. Es gibt halt einmal für die permanenten Stadien, also wo halt praktisch dauerhaft Naturgras angebaut wird, und dann gibt es für die temporären Stadien eine Vorgehensweise. Bei den temporären Stadien wird praktisch das Geotextil verwendet, dadurch, dass das einfach einen leichteren Ein- und Ausbau ermöglicht. Und dann fangen wir erstmal oben an, bevor wir beim Geotextil anfangen. Wir haben die Rasenfläche, die wird eben meistens, also gerade bei temporären Stadien, angeliefert von Grasfarmen oder Rasenfarmen besser gesagt. Und dann darunter gibt es nochmal so eine Reinforcement Layer, einfach um Struktur zu bieten. Da gibt es wird es mit Sand aufgebaut oder es gibt dann halt auch nochmal so Betonaufbauten. Es kommt auch ein bisschen aufs Stadion drauf an. Und dann gibt es eben das Geotextil, das darunter liegt, was ermöglicht, dass man es leichter ausbauen kann. Und dann gibt es verschiedene, wie gesagt, Belüftungsrohre, Entwässerungsrohre und dergleichen. Und das ist dann eigentlich eher, das sind halt so strukturelle Aufbauten wie auch bei Baustellen, kann man sich das ganz gut vorstellen. Nur, dass das halt da umfunktioniert wird. Genau, und bei den permanenten Stadien sind die Rohre meistens oberflächlicher verbaut, um einfach direkteren Kontakt zu ermöglichen mit der Rasenfläche. Das kann man sich aber auch nochmal im Detail auf der Webseite anschauen, falls es nochmal den einen oder die andere interessiert. So, so viel dazu. Ich denke, das Wichtigste habe ich gesagt. Wichtig ist vor allem bei der Wartung tägliches Mähen, diese Growlights und dann nach der Fußball-WM, um den Prozess mal so ein bisschen abzuwickeln, ist halt meistens so, dass das Gras wieder entfernt wird. Und tatsächlich habe ich mich dann halt gefragt, kann das dann wiederverwendet werden? Gerade bei den temporären Stadien kann das nochmal woanders hingekarrt werden. Die meisten sagen, dass das eigentlich nicht funktioniert, dadurch, dass das Gras halt zu sehr in Anspruch genommen wurde und es wird dann halt, glaube ich, einfach kompostiert, wenn überhaupt, oder halt einfach wahrscheinlich verbrannt. Und wichtig ist nämlich dazu auch noch, dass meistens, wenn man eben Naturgras verwendet für Fußballspiele, man das nochmal künstlich auch verstärken muss. Und da gibt es so unterschiedliche Ansätze, um das mal kurz anzureißen, dass dann so Kunststofffasern wirklich noch nachdem das Gras ausgebracht wurde, künstlich eingesetzt werden. Und dann wächst das natürliche Gras um die Kunststofffasern rum. Das heißt, für manche Anwendungen kann man es dann danach gar nicht mehr verwenden und man kann es dann aber auch gar nicht so leicht kompostieren, wenn da jetzt wirklich Plastik mit drin ist. So viel zum Rasen der FIFA. Christoph ist rasend gespannt.
Ja, Katrin, du wohlriechendes Ruchgras. Antoxanthum odoratum an der Stelle. Vielen Dank für dieses Thema. Ich will jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen, weil ehrlich gesagt, als Nerd finde ich das tatsächlich sogar spannend, ne? Dass man sagt, man betreibt einen Sport und man versucht natürlich, das Betreiben dieses Sportes weiter zu optimieren. Das finde ich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass dann Leute hingehen und sagen, okay, wie können wir jetzt zum Beispiel, wenn wir Rasensport betreiben, wie können wir dann diese Rasenflächen so gestalten, dass sie widerstandsfähiger sind und dass sie für die Sportlerinnen und Sportler auch bessere Bedingungen bieten. Habe ich kein Problem mit. Ich sollte mich auch bei Sport nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich sehe sowieso aus wie eine Fleischwurst. So, aber das ist ein anderes Thema. Jetzt, das finde ich ganz cool. Aber halt, wie gesagt, Fußball ist so ein Sport, der halt in meinen Alltag eingreift. Und ich habe jetzt mal nochmal ein Beispiel in die Shownotes gehämmert in der Zwischenzeit, wo man halt auch sowas mal wieder ganz gut sehen kann. Wir haben hier in Leipzig einen großen Bundesliga-Verein. Ist alles schön und gut. Und du warst ja neulich mal in Leipzig, Katrin, also vor nicht allzu langer Zeit, sagen wir mal. Und Leipzig zeichnet sich tatsächlich dadurch aus, dass es eine sehr grüne Stadt ist. Es gibt zum Beispiel den Leipziger Auwald und der ist in ganz großen Teilen tatsächlich noch eine richtige Flussaue, also mit Überflutungsdynamiken und so. Das ist ein schöner, naturbelassener Wald, den man auch gut betreten kann auf festgelegten Wegen und so sind die Leipzigerinnen und Leipziger sehr stolz drauf und ich auch, ne? Und es gibt halt einen nördlichen Leipziger Auwald und einen südlichen Leipziger Auwald und da ist gerade tatsächlich der Plan, dass dieser besagte Fußballverein ein Stück Auwald kauft von der Stadt und dieses dann rodet, was dazu führen würde, dass der nördliche und der südliche Leipziger Auwald das erste Mal voneinander getrennt sind. Und das sind ja dann auch so Biotopbrücken quasi, dass dann irgendwelche Arten, was weiß ich, irgendein Kriechschwanz, Salamander oder was weiß ich, was da alles lebt, dass die halt auch diese Biotope wechseln können, ne, von Nord nach Süd. Ne? Und wenn ich sowas höre, da schwillt mir halt der Kamm. Plus eben, was ich eingangs erwähnt habe, will ich jetzt nicht nochmal aufkommen, eben diese, ja, ich möchte schon fast sagen, dieses Übergriffige so. Für mich ist doch ein Hobby oder ein Sport ist doch was ich nach Gutdünken betreiben kann, frei, verfügbar und gerne und so, ne? Und das soll jeder und jede machen, wie er oder sie will. Aber ich gehe da mit anderen nicht auf den Sack, ne? Und das ist eben das, was mich immer so ein bisschen raged hier an der Stelle, ne? Dass sie einem damit so auf den Sack gehen, dass einem das so übergestülpt wird. Ich will das eigentlich gar nicht. Kann das nicht ein normaler Sport sein, wie keine Ahnung, wie ja Handball ist ein gutes Beispiel tatsächlich. Von Handball kriegst du nur genau das mit, was du davon mitkriegen musst, finde ich zumindest persönlich. Und alles andere ist freiwillig. So, das kann ich mir angucken, wenn ich das möchte. Ich muss es aber nicht. Ne? Und das sehe ich eben, da sehe ich eine Grenze überschritten beim Fußball. Aber die Memes in der Zeit sind ja auch lustig. Hast du das mal gesehen mit Angela Merkel? Das war, glaube ich, eine Neujahrsansprache von vor ein paar Jahren. Da waren die Frauen, also die Frauenfußballmannschaft gerade Weltmeisterinnen geworden. Und im Folgejahr war die Männerfußball-WM. Und dann hat sie doch gesagt, dann so, ja, natürlich drücken wir unserer Mannschaft die Daumen. Unsere Frauen sind ja schon Weltmeisterin und ich sehe keinen Grund, warum die Männer nicht dasselbe leisten können wie die Frauen.
Ja, das habe ich tatsächlich gesehen. Fand ich sehr passend.
Ja, sehr, sehr, sehr schöne Ansprache, ja. Nee, aber ich will vielleicht noch einen Punkt machen an der Stelle, dass das auch nicht so klingt, dass ich oder irgendjemand anders hier die Grasforschung abwertet, weil das hat ja noch ganz andere Anwendungsbereiche, die wir jetzt nicht besprochen haben. Jetzt ging es um Fußballrasen und das ist auch in Ordnung, dass man das macht. Ich finde es trotzdem scheiße, dass man das 2400 Kilometer weit transportiert. Kompletter Schwachsinn. Warum kann man da nicht einen kleinen Betrieb gründen neben so einem Fußballstadion, der halt diesen Rasen aussieht? Na gut, das ist eine andere Sache. So. Aber Rasenwissenschaft hat noch andere praxisbezogene Anwendungen. Hast du da eine Idee, jetzt mal spontan gefragt, oder schwätze ich da ins Kalte rein?
Na, ich kann mir vorstellen, dass das halt gerade in der Renaturierung auch wichtig ist. Also gerade bei Naturschutzgebieten. Mhm. Es gibt ja auch viele sehr wichtige Gräser, die halt wichtige Eigenschaften in Ökosystemen erbringen.
Ja, genau. Genau, und auch Baugeschehen, ne, ist ein weiterer Punkt, den ich anbringen möchte. Früher hat man das gemacht, also keine Ahnung, ihr habt irgendwo eine Baustelle, da soll irgendwas gebaut werden, mitten auf dem Feld. So. Dann ist die Frage, wie kommen die Baumaschinen dorthin? Und das ist jetzt, sag ich mal, zufällig Grünland, ne? Also da wächst jetzt schon eine natürliche Wiese. Dann hat man früher das so gemacht, dass man dort gesagt hat, okay, ich muss da eine Zuwegung, also eine Fahrstraße bauen für schwere Geräte. Und ich ziehe erstmal den Oberboden komplett ab. Ja, und dann lege ich da ein Geotextil oder ein Vlies drüber, mache dann Schotter drauf oder alternativ auch Lastverteilplatten, ne? Und dann bewegt sich da der Verkehr und hinterher bringe ich den Oberboden wieder drauf aus. Das macht man heute nicht mehr. Heute lässt man den Oberboden drauf. Wenn man rausgefunden hat, haben wir auch schon diverse Folgen gemacht, dass sich eben Oberboden viel besser regeneriert nach einer Verdichtung, als der Unterboden dann, den man sonst quasi brach liegen lässt und darauf den Zuwegungsbau macht. So. Und was man aber auch machen kann, und da komme ich zur Rasenwissenschaft, ist, in trockenen Jahresabschnitten kann man tatsächlich auch, wenn das jetzt kein Schwerstlastverkehr ist, sondern wenn es da jetzt wirklich nur um geringe Tonnagen geht, sage ich mal, dann kann ich tatsächlich diesen Verkehr auch auf der grünen Wiese direkt fahren lassen. Da muss ich da überhaupt kein Geotextil drauflegen, weil das den Vorteil hat, dass das zum Beispiel die Durchwurzelung permanent sicherstellt. Also diese Fläche bleibt begrünt, ja, und dann fährt da der Verkehr entsprechend drüber, wechselt immer mal ein bisschen die Spur, dass das Gras nicht so in Mitleidenschaft gezogen wird und so. Und hinterher gucke ich einfach, dass da nichts liegen geblieben ist oder so, ne? Und lasse quasi diese Wiese wieder hochwachsen. Das geht zum Beispiel. Das ist eine Anwendung. Und da kann ich natürlich unterstützen, wenn ich eine Rasen- oder Wiesenmischung, ne, also eine bestimmte Saat vorher dort ausbringe und quasi diese Fahrstraße geeignet einsehe, ne, dass das eben für diesen Schwerlastverkehr nochmal ertüchtigt ist, dass das also auch Arten sind, sage ich mal, die das abkönnen, ne, in einem gewissen Zeitraum. Es geht ja hier meistens nur um wenige Wochen. So. Und eine andere Anwendung ist zum Beispiel Bodenmieten. Also der Bodenaushub, der wird ja gelagert irgendwo. Und da bei längeren Lagerungszeiten empfiehlt sich dringendst, diese Mieten irgendwie zu begrünen, sagt man, ne? Also da werden dann Bepflanzungen vorgenommen. Und auch da kommt wieder Rasenwissenschaft. Da muss ich dann wissen, was ist das für eine Saatmischung, die ich da drauf knalle. Welche Eigenschaften hat die? Und auch zum Beispiel, was die Nährstoffverfügbarkeit angeht. Wenn ich jetzt aus so einem Mager-Rasenbiotop da den Oberboden rausziehe, ne, der hat ja einzigartige Eigenschaften, dann kann ich da zum Beispiel keine Leguminosen draufsetzen, ne, also irgendein Klee oder so, wo Stickstoff angereichert wird in diesem Boden, sondern der soll ja hinterher, wenn er wieder verbaut wird, wieder die Eigenschaften haben wie vorher. So, ein bisschen abgenördet jetzt, aber das ist auch mal praxisnah sozusagen 2, 3 weitere verschiedene Anwendungsmöglichkeiten für Rasenwissenschaft. Und das würde ich einfach mal einbringen. Also das finde ich geil. Das finde ich super, dass sie das machen. Jackie Lynn, Guevara, Ryan Bears und Jacob Kilby und John Sorochan und John N. Rogers, der Dritte. Krass, ja, nummeriert.
Ja, das ist der Altprof, ja.
Ach so, ja, das ist der Alte. Okay, der Dritte. Nee, deswegen, Katrin, ich war am Anfang, sorry, ich war einfach ein bisschen sauer. Aber du hast mich jetzt gut runtergebracht durch dein Reden über das Wiesenrispengras, über das Weidelgras und Knaulgras und natürlich das Hundszahngras, was nicht eine sehr gute Regeneration hat nach Belastung.
Genau. Was ich noch einbringen wollte zum Schluss, ich finde es eigentlich generell interessant, dass die FIFA überhaupt noch Naturrasen haben möchte. Also die haben verschiedene Vorschriften, dass sie auch sagen, generell geht auch Kunstrasen, da muss halt nur die Vergleichbarkeit bewerkstelligen, was ja eigentlich einfacher sein sollte als Naturrasen. Aber anscheinend hat halt Naturrasen immer noch bessere Eigenschaften als Kunstrasen. Aber wenn man das wirklich mal optimieren würde und nur Kunstrasen anbauen oder nicht anbauen, verwenden würde in den Stadien, dann würde das ja vieles sehr vereinfachen. Dann braucht man keine Rasenfarm, muss nicht alles quer durchs Land karren und auch nicht ständig bewässern, keine Growlights, es fällt halt alles runter. Finde ich interessant, dass sie immer noch auf die natürliche Alternative zurückgreifen, auch wenn sie es künstlich verstärken mit diesen Kunststofffasern.
Ja, schönes Schlusswort, würde ich sagen, Katrin. Vielen Dank für dieses spannende Thema. Ich fühle mich nicht ganz so erholt wie nach normalen Aufnahmen, aber es ist trotzdem allemal interessant gewesen. Katrin rollt schon mit den Augen. Ich glaube, ich habe Katrin jetzt ein bisschen gestresst. Nee, es ist ein spannendes Thema, passt auch zur Fußball-WM und wir würden natürlich die Hörerinnen und Hörer auch abholen, die sich für sowas interessieren. Ich hoffe, ihr verzeiht uns oder mir mein kleinen Ausbruch. Ich bin halt auch Mensch, Leute. Was soll ich machen? Ja. Wenn ihr zum Beispiel dazu Feedback habt, sagt Christoph, reißt sich mal in Zukunft zusammen, besorgt ihr mal einen Boxsack oder so, oder ihr sonstiges zum Thema, zu den Inhalten ergänzen wollt oder so, dann wendet euch gerne an info@zollkast.de, die E-Mail-Adresse eurer Wahl. Wenn euch das nicht niedrigschwellig genug ist, beispielsweise haben wir auch verschiedene soziale Medien, auf denen wir aktiv sind, die Links dazu im Linktree unter jeder einzelnen Folge und bitte, bitte, bewertet und rezensiert uns doch mal auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Das hilft uns einfach auch in Zukunft noch sicht- bzw. hörbarer zu werden für weitere Menschen. Katrin, ich habe jetzt noch eine Verabredung. Ich würde sagen, wir machen Deckel drauf an der Stelle, oder?
So ist es. Danke fürs Zuhören. Falls ihr nochmal euch das im Detail durchlesen wollt, ich habe euch auch das Zeit-Interview auf Deutsch mit John Rogers dem Dritten verlinkt. Es ist ganz interessant.
Zum Glück nicht mit dem Zweiten, das war ein ganz komischer Vogel.
Das ich glaube, der lebt nicht mehr.
Ach, der Arme. Das war jedenfalls Zollkast Folge 198 vom 24. Juni 2026. Und die Katrin und der Christoph sagen Tschüss.
Tschüss.
Der Zollkast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Derzeit unterstützen uns etwa 1% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf zollkast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.